Gemeinde. Wenn du gerade nicht an das Glück denkst, dann hast du die größten Chancen, von ihm überrascht zu werden. Aber wenn du dir darüber den Kopf zerbrichst und zermarterst, wie du endlich glücklich werden kannst, dann wirst du sehr wahrscheinlich unzufrieden und unglücklich. Das Glück, die Seligkeit, das Leben in seinem ganzen Reichtum, das kann man sich nicht nehmen. Und man kann auch nicht Strategien entwickeln, wie man möglichst viel von diesem Leben abbekommen kann. Wir können uns davon nur überraschen lassen, und es kommt oft, wenn man es gerade nicht erwartet. Manchmal sogar gerade dann, wenn man es am wenigsten erwarten würde und gerade da, wo man es wirklich am allerwenigsten erwartet hätte. Und dann wohl dem Menschen, der diesen Moment mit offenem Herzen empfängt. So ist das auch in unserer Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Es ist die bekannte Erzählung vom barmherzigen Samariter. Diese Geschichte erzählt Jesus Christus im Rahmen eines Lehrgesprächs. Ein Mann wollte ihn prüfen, ob Jesus, der Rabbi aus Nazareth, auch wirklich ein guter Rabbi ist. Der Mann wird in dieses Gespräch immer tiefer hineingezogen. Das dürfte ihn überrascht haben. Er wollte doch eigentlich nur mal nachfragen, um zu prüfen, was Jesus denn für ein Rabbi ist. Und dann erlebt er, dass dieses Gespräch ihn persönlich und ganz existenziell herausfordert. Das hat ihn wohl überrascht. Und er war sehr wahrscheinlich auch überrascht über die Antwort, wo er nach Meinung Jesu das ewige Leben, das Leben in seinem ganzen Reichtum finden wird. Mich überrascht diese Antwort. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich lese mal den Abschnitt, Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf ihn und seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an dem gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handel du genauso. Das ist ja schrecklich. Ein Mann, der seines Weges zieht, wird rücksichtslos überfallen, ausgeraubt und dann halbtot im Graben an der Seite der Straße liegen gelassen. Die Bilder, Gleichnisse und Geschichten, die Jesus den Menschen erzählt, um sie über das Leben zu belehren, die sind aus dem Leben gegriffen. Leider auch dieses hier. Vielleicht sind unter den Zuhörern welche, die genau das schon einmal erlebt haben. Überfallen und ausgeraubt. Der Schmerz, die Todesangst. Und die Erniedrigung, die man dabei spürt. Alles nur, weil andere sich nicht anders zu helfen wissen, als dass sie Menschen ausrauben, die sie danach hilflos am Wegesrand liegen lassen. Einige haben das vielleicht schon erlebt. Die meisten dürften diese Angst schon einmal gespürt haben, allein unterwegs, ein einsamer Weg, und sie haben kein Handy in der Tasche und auch keine Polizeistreife wird vorbeikommen. Und die Menschen, die einem begegnen, man weiß nicht, wer ist freundlich und hinter welchem Gesicht verbirgt sich vielleicht ein brutaler Verbrecher. Was Jesus erzählt, davon wissen die Leute, das kennen sie, darum spüren sie den Schrecken dieser Erzählung. Das könnte jedem von ihnen passieren. Sie können nur zu gut mitfühlen, wie es dem Mann geht, der im Graben liegt. Er ist hilflos, er kann sich nicht einmal mehr selbst aufrichten, sein Körper schmerzt überall, er bangt um sein Leben. Wie viel Blut hat er wohl verloren? Wie lange kann er noch bei Bewusstsein bleiben? Und wenn er einschlafen sollte, wird er wieder aufwachen? Da kommen zwei Männer vorbei, ein Priester erst und dann ein Levit. Von solchen Gottesmännern darf sich der Überfallene sicher Hilfe erwarten. Priester und Leviten sind ausgesondert aus dem Volk, um eine Brücke zum heiligen Gott zu bauen. Dass Gott heilig ist und dass auch sein Volk heilig sein soll, das ist ihr tägliches Geschäft. Dafür unterziehen sie sich rituellen Handlungen und Waschungen und sie lehren die Leute, wie sie sich als Gottes heiliges Volk zu verhalten haben. Das Buch Levitikus sagt es: Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Davon erzählen sie den Menschen, sie lehren sie die Liebe. Aber in diesem Moment haben diese beiden Männer kein Auge für den Mann in Not. Sie sind vielleicht schon mit ihren Gedanken bei ihren heiligen Pflichten. Ihr Herz ist besetzt und lässt sich nicht von der Not des Mannes anrühren. Sie gehen weiter. Der Mann bleibt im Graben zurück. Vielleicht ist er wütend und entrüstet, vielleicht ist er aber auch gar nicht mehr fähig, so etwas überhaupt zu empfinden. Die Leute im Volk, die der Geschichte folgen, die spüren auf jeden Fall diese Entrüstung. Und dann erzählt Jesus von einem Samariter. Das ist das Nachbarvolk. Eine lange Feindschaft verbindet die beiden Völker miteinander, Juden und Samariter. Eigentlich glauben sie an den gleichen Gott, an Adonai. Und eigentlich stützt ihr Glaube sich auch im Grunde auf die gleichen Schriften, auf die Tora, das Gesetz des Mose. Aber es gibt feine Unterschiede, zum Beispiel den: Juden verehren Gott auf dem Berg Zion und Samariter auf dem Berg Gerizim. Und über solche feinen Unterschiede ist eine Feindschaft entbrannt. Vielleicht hat auch dieser Samariter vor seiner Reise in das jüdische Gebiet noch mit seinen Freunden und der Familie zusammengesessen und über die Juden gewettert. Dass er durch jüdisches Gebiet ziehen muss, das dürfte ihm überhaupt nicht gefallen haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch er in seinen Knochen den Hass gegen dieses Nachbarvolk spürt. In dem Moment, wo er den Mann im Graben neben dem Weg sieht, spielt das aber überhaupt gar keine Rolle. Ob er überhaupt wahrnimmt, was das für ein Mann ist, der da liegt, eher nicht. Die Not des Mannes berührt sein Herz. Er ist schockiert. Wäre er etwas früher an dieser Stelle, an dem Weg entlang gegangen, dann hätte ihm ja eigentlich das Gleiche passieren können. Der Schrecken und die Not des Mannes ergreifen sein Herz. An irgendeine Volks- oder Religionszugehörigkeit kann er in diesem Moment überhaupt nicht denken. Vielleicht ist er in den Stunden und Tagen danach überrascht über sich selbst, wie wenig es ihn gerade interessiert hat, dass dieser Mann ein Jude ist. Das ist ihm jetzt egal. Liebevoll kümmert er sich um den Mann und um seine Wunden. Mit Öl und Wein behandelt er ihn. Beides ist kostbar. Aber auch das spielt gerade keine Rolle. Der Mann braucht eine gute Behandlung, damit er am Leben bleibt. Dann hebt er ihn auf sein Reittier und führt das Tier zu einer Herberge. Darüber wird es Nacht. Er bleibt in der Herberge, schaut noch einmal nach dem Mann. Und um sicherzugehen, dass der Mann wirklich die beste Behandlung erfährt, gibt er dem Wirt Geld und er verspricht ihm mehr, falls das nötig ist. Das ist doch eigentlich eine schreckliche Geschichte, die Jesus hier erzählt. Aber das ist auch ein wunderschöner Moment in dieser schrecklichen Geschichte. Der Samariter wird dem Überfallenen zum Freund, weil ihn seine Not berührt. Das ist wunderschön. Es gibt schweres Leid in der Welt. Das kann einem die Sprache verschlagen. Und manchmal sind es gerade diese schweren Zeiten, in denen wir anrührende Augenblicke voller Liebe und Zuwendung erfahren. Ein todkranker Mensch erfährt die Nähe seiner Familie und seiner Freunde. Ein Mann, der gerade das Nötigste zum Leben hat, es reicht kaum, bekommt ein großzügiges Geschenk, eigentlich unnötig, das ist Luxus, aber es ist auch liebevoll und schön. Menschen auf der Flucht werden mit offenen Armen empfangen und finden in einem fremden Land Freunde und ein Zuhause. Der Mann im Straßengraben, der dem Tod nahe ist, wird voller Liebe und Fürsorge von einem fremden Menschen behandelt. Manchmal sind es gerade Augenblicke in den finsteren Zeiten, in denen Gottes Liebe und Nähe in besonderer Weise erfahrbar werden. Das passt zum Kreuz. Gott lässt sich das Leid nahe gehen. Jesus kommt Menschen gerade auch im Leid nahe. Als der Samariter sich dem überfallenen Mann zuwendet, sich um ihn kümmert, ihm etwas von seiner Würde wiedergibt, da wird etwas von Gottes Liebe erfahrbar. Na, eigentlich wollte der schriftkundige Mann doch nur mal fragen. Er wollte prüfen, was Jesus für einer ist, ob Jesus von Nazareth ein guter Lehrer ist. Möglicherweise hat er überlegt, ob er sich ihm vielleicht für eine Zeit anschließen könnte, um von ihm zu lernen. Kann er von diesem Rabbi, von ihm was lernen? Lohnt sich das? Ein Versuch ist es wert. Er fragt einfach mal. Hat er wohl länger darüber nachgedacht, welche Frage er ihm stellen wird? Oder musste es diese Frage sein? Oder hätte es auch jede andere sein können? Hat es einen Grund, dass er ihn ausgerechnet nach dem ewigen Leben fragt? Verbirgt sich dahinter vielleicht eine Sehnsucht, weil er mit seinem Leben bis dahin gar nicht so richtig zufrieden und spürte, da fehlt noch etwas. Ewiges Leben, das muss ja nicht nur bedeuten, dass das Leben ewig, also endlos geht, Leben nach dem Tod, sondern das bedeutet doch auch, dass das Leben reich ist. Ein Leben, das sich zu leben lohnt. Wo gibt es das zu finden? Ewiges Leben, reiches Leben. Jesus, sag mir das. Es kann sein, dass der Mann diese Frage stellt, weil sie aus seiner Sehnsucht geboren ist. Und vielleicht merkt er das gar nicht. Er hat einfach etwas gefragt, das, was ihm gerade in den Sinn schießt. Aber er fragt Jesus genau das. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann spielt Jesus die Frage zurück. Er erweist sich dabei tatsächlich als ganz akzeptabler Lehrer. Er gibt nämlich genau die richtige Antwort. Er verweist den Mann auf die Tora, auf das Gesetz des Mose. So kann man es von einem Rabbi erwarten. Was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er fordert den Mann heraus, selbst darüber nachzudenken, was er in der Tora liest, wie er sie liest. Er ist bestimmt auch neugierig, welches Gebot wird der Mann jetzt nennen? Ja, was ist ihm so wichtig? Was betrachtet er als das größte Gebot, das den Weg zum Leben weist? Der Mann will Jesus prüfen, ob der ein guter Rabbi ist. Vielleicht will Jesus auch diesen Mann prüfen. Ja, wenn der jetzt mit mir geht, was ist das für einer? Mit seiner Antwort trifft der Mann ganz den Geschmack Jesu. Er setzt gleich die richtigen Prioritäten, genau die Prioritäten, die Jesus auch setzen würde. Er kombiniert zwei Gebote miteinander. Das Gebot, Gott zu lieben aus dem Deuteronomium und das Gebot der Nächstenliebe aus dem Buch Levitikus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, dann handle danach und du wirst leben. Das ist der Weg zum Leben. Wenn du so handelst, wenn du Gott und den Nächsten liebst, dann findest du das Leben. Ganz ähnlich sagt Jesus das auch in der Bergpredigt. Da redet er von zwei Wegen. Der eine Weg führt zum Leben und der andere ins Verderben. Da verdirbt das Leben. Und den Weg zum Leben, den beschreibt Jesus genauso. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihnen. Die Nächstenliebe, das ist der Weg zum Leben. Der Moment, in dem ich erkenne, dass der andere ein Mensch ist, so wie ich ein Mensch bin. Hier finden wir das Leben. Der Mann fragt jetzt noch einmal nach, ja, wer ist denn mein Nächster? Die Frage muss man doch auch mal stellen dürfen, ja? Man kann ja schließlich nicht die ganze Welt lieben. Da wird man nie fertig. Wer könnte denn das Leben finden, wenn man alle Menschen lieben müsste, um das Leben dafür zu bekommen? Und da erzählt Jesus diese Geschichte. Und der Mann erlebt, wie er sich immer mehr selbst in diese Geschichte verwickelt. Das ist lange nicht mehr nur ein Lehrgespräch, in dem er einen potenziellen Rabbi prüft, ob es sich lohnen könnte, eine Zeit mit Jesus zu gehen. Das Gespräch macht etwas mit dem Mann. Es fordert ihn persönlich. Das geht unter die Haut. Und am Ende fragt Jesus, wer von diesen dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen worden ist, der Nächste geworden? Der verändert die Frage. Nicht so, wie der Mann gefragt hat, wer ist mein Nächster, wen muss ich lieben, um dafür mit dem Leben belohnt zu werden und wen brauche ich nicht mehr zu lieben, weil dann auch mal genug ist. Sondern, wer von den dreien hat es denn zugelassen, dass er dem Mann zum Nächsten wird? Wer hat das erkannt? Der andere, der ist ein Mensch wie ich. Wessen Herz war offen für diesen Augenblick und für diesen Mann? Das ist der Weg zum Leben, sagt Jesus. Geh und handle genau so, dann wirst du leben. Ich finde das ganz erstaunlich. Jesus erzählt diese schreckliche Geschichte von einem Mann, der unter die Räuber fällt und in Not gerät. Und dann findet er genau in diesem finsteren Moment einen Augenblick, von dem er meint, hier ist das ewige Leben. Das ist ein Moment mit Ewigkeitswert. Ein Mensch öffnet sein Herz und lässt es zu, dass er einem anderen Menschen zum Nächsten wird. So finden wir das ewige Leben. Man kann das ja leicht missverstehen. Was muss ich tun, damit Gott mich mit dem ewigen Leben belohnt? Das ist dann so eine Krämermoral. Ich tue eine ausreichende Menge Gutes und dann habe ich mir auch das ewige Leben redlich verdient. Der Mann scheint ja anfangs auch so zu denken. Die Frage, wer denn sein Nächster ist und wer eben nicht, die verrät ihn. Wie viele Menschen muss ich denn lieben, damit Gott mich dafür mit dem ewigen Leben belohnt? Die gute Tat ist das eine, das ewige Leben, das ist das andere. Und für die gute Tat erhalte ich das ewige Leben. Jesus erzählt seine Geschichte aber anders. Der Samariter ist nicht vom Esel gestiegen, um sich mit diesem guten Werk das ewige Leben zu verdienen. Sein Samaritergott hätte das vielleicht auch gar nicht so toll gefunden, belohnenswert gefunden, dass er jetzt einem Juden hilft. Das ist dem Mann aber vollkommen egal. Ihn berührt die Not des Mannes. Er kümmert sich um ihn, weil er in ihm den Mitmenschen erkennt. Ein Menschen, der ist wie er selbst. Das ist der Augenblick des ewigen Lebens. Der Mann hat Jesus nach dem ewigen Leben gefragt und Jesus erzählt ihm diese schreckliche Geschichte und meint, in dieser Situation wird ein Augenblick ewigen Lebens erfahrbar. Das hat der Mann sicher nicht erwartet. Ich habe die Predigt mit Gedanken über das Glück eröffnet. Habe ich euch damit vielleicht auf die falsche Fährte geschickt, ja? Glück, da erwartet man doch eine fröhliche Predigt über Lachen und Freude und Lust, irgendwas zwischen schöner Musik und Achterbahnfahren. Ich denke, das genau ist ein neuralgischer Punkt. Hier entscheidet sich viel. Glück und Fröhlichkeit, Glück und Unbeschwertheit, Glück und Lebensfreude, das passt natürlich gut zusammen, das geht gut miteinander. Aber Glück gibt es eben auch in der Traurigkeit. Und sogar in Leid und Not. Und da meine ich nicht, dass, nochmal Glück im Unglück gehabt. Ich meine etwas anderes. Für einen Menschen zum Beispiel, der den beschwerlichen Weg des Sterbens geht, ist es ein großes Glück, wenn er einen lieben Menschen hat, der ihn dabei begleitet. Und auch für den Menschen, der am Sterbebett sitzt, ist es in aller Traurigkeit ein Glück, diesen Menschen begleiten zu dürfen. Wir können das Glück auch gerade in diesen Augenblicken finden. Nämlich immer dann, wenn Menschen dazu bereit sind, einander zum Nächsten zu werden und zu entdecken, Dieser hier, das ist ein Mensch wie ich. Amen.